Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder dran bin. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ihr habt es schon gehört, es geht um offene Türen. Türen auf. Das ist heute der Titel der Predigt. Und bevor wir damit starten, bete ich nochmal mit uns. Vater im Himmel, ich bete, dass du heute zu uns sprichst. Ich bete, dass du heute uns etwas begreifen lässt, dass du uns heute ein Stück weit veränderst, dass du uns begegnest. Hab Dank, dass wir mit dir rechnen dürfen, mit deiner Anwesenheit rechnen dürfen. Schenk uns ein offenes Herz und ein offenes Ohr, auf dich zu hören. Amen. Türen auf. Ich war neulich mal wieder unterwegs, zu Fuß, ein bisschen wandern. Und sah auf meiner Karte, die ich mir dann vorher schon so rausgesucht habe, dass mein Weg durch eine Kleingartenanlage führen würde. Das passiert häufig, war ich auch sehr froh drüber, weil ohne diesen Weg hätte das bedeutet, dass ich einen sehr großen Umweg hätte laufen müssen. Was meine wunderbare Wander-App aber nicht wusste, war, dass ein sehr beflissentlicher Kleingärtner an den Beginn dieses Durchgangs eine Tür gesetzt hat. Und wie das in Deutschland nun mal Recht und Ordnung ist, sozusagen, ne, wurde diese Tür von dem beflissentlichen Kleingärtner natürlich abgeschlossen, damit dort niemand durch kann. Das war für mich sehr ungünstig, denn ich stand vor einer verschlossenen Tür. Und das bedeutete, dass ich einen großen Umweg laufen musste. Ich musste zurücklaufen und dann im großen Kreis um diese Anlage herum, die natürlich auch ganz am Rand von einem Ort war. Also ich musste durch den halben Ort dann so, es wären 300 Meter gewesen, 200 vielleicht, so war es eben, weiß ich nicht, das Zehnfache. Eine abgeschlossene Tür ist etwas Blödes, wenn man davor steht und nicht durch kann. Das ist sehr, sehr doof. Ich habe einen Notfallschlüssel, der war früher immer bei einem Nachbarn. Und wenn ich bei dem irgendwie völlig hektisch an der Tür klingelte, dann wusste der schon immer, was passiert war. Dann hatte ich mich wieder selber ausgeschlossen, stand vor meiner eigenen verschlossenen Tür. Und dann lachte er immer und hat mir dann den Schlüssel wieder in die Hand gedrückt. Umgekehrt ist eine offene Tür etwas wirklich Schönes. Wir haben das gerade schon gesehen. Die Technik hat ganz spontan noch ein Foto eingespielt. Also vorhin zum Beginn der Moderation von Sonja und Lars. Eine offene Tür ist etwas Wunderbares. Man fühlt sich willkommen, man sieht sich gesehen. Ja, so, da, ne? Eine offene Tür ist etwas, da geht man gerne rein, die macht neugierig. Neulich auch wieder beim Wandern ein großes Portal, so ein altes Ding zu irgendeinem alten Gelände und das war so ein schmiedeeisernes Ding, man konnte also durchgucken, normalerweise verschlossen, aber angelehnt offen. Und dann macht so eine offene Tür doch einfach neugierig auf das dahinter. Man möchte durchgehen und gucken, was ist da, wie sind die Menschen dahinter, eine offene Tür ist etwas Tolles. Und wenn man dann auch noch mit einem Lächeln, wie heute Morgen von Ulrike begrüßt wird, ist das doppelt schön. Insofern einen ganz lieben Dank an alle die ihr mitmacht immer beim Begrüßungsdienst. Das ist mega, mega, mega wichtig. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man bei Leuten zu Besuch ist, man ist eingeladen und man steht dann vor der Tür, man denkt sich, okay, jetzt komme ich gleich hin und man muss klingeln, aber man kommt auf das Haus zu und die Tür ist schon offen und dann hört man von drinnen nur, wenn man klingelt oder klopft, komm rein, Tür ist offen, ich bin noch beschäftigt. Und dann weiß man, es ist total unkompliziert, man ist eingeladen, es ist eine Herzlichkeit da und man fühlt sich dann einfach wohl. Also so ist es zumindest bei mir. Türen auf. Insofern bin ich heute sehr gespannt auf heute Nachmittag, wenn es heißt Türen auf bei ganz vielen aus der Gemeinde. Und das ist etwas ganz Besonderes, fremde Leute zu sich nach Hause einzuladen, die Türen aufzumachen, das ist etwas ganz, ganz, ganz Wertvolles und ich bin sehr gespannt. Ich weiß ja, wo ich hinkomme als Gast. Gast kann ich sehr gut, Gastgeber hoffentlich auch, aber besser bin ich bei Gast. Ich sage auch noch nicht, wo ich heute hinkomme, aber ich bin ganz gespannt, wen ich dort treffe und wer noch alles die Türen öffnet. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Türen auf. In der Vorbereitung auf heute, ich wusste irgendwie, ich möchte über offene Türen reden. Wir wollen uns nämlich auch mit als Gemeinde in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder mit diesem Thema oder mit diesem Satz offene Türen beschäftigen. Und ich habe überlegt, über was möchte ich predigen? Wo gibt es eine Bibelstelle? Was gibt es für eine Bibelstelle, die ich heute mit reinnehmen kann? Und ich fand erstmal gar nicht. Also ich dachte, ich brauche jetzt, ne, wie das so klassisch ist, man braucht eine gute Bibelstelle für eine Predigt, so und offene Türen. Ich fand nicht so das Wesentliche. Und dann bin ich aber über ein ganz kleines Detail gestolpert, das ich total spannend fand. Am Anfang des Johannesevangeliums kommt es zu ein paar Begegnungen von Johannes dem Täufer und von Jesus. Und nun war Johannes der Täufer nie alleine. Der hatte auch, wie Jesus selbst, eine Schar von Jüngern, die ihn begleitete. Das heißt, Johannes war nie alleine, der hatte also eine Schar von Leuten immer um sich herum, die entschlossen hatten, Johannes zu folgen. Und bei einem dieser Aufeinandertreffen von Jesus und Johannes passiert etwas ganz Interessantes. Johannes steht da also mit seinen Jüngern. So berichtet das das Johannesevangelium, Jesus kommt vorbei und Johannes zeigt auf Jesus und ruft, seht da das Lamm Gottes. So weit, so gut, kennen wir. Und jetzt passiert etwas ganz Witziges oder ganz Interessantes. Zwei der Jünger von Johannes hören das, wie Johannes also ruft, seht das Lamm Gottes und entscheiden sich spontan, Johannes stehen zu lassen und Jesus hinterher zu laufen. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes, was Spannendes. Johannes 1, 38 und 39, plus zwei Verse. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie, was wollt ihr? Auch eine schöne Frage von Jesus, ne? Was wollt ihr? Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie, was wollt ihr? Sie antworteten, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf, kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm, das geschah etwa um die 10. Stunde, also am frühen Nachmittag. Kommt und seht selbst, da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Die beiden Jünger gehen Jesus nun also hinterher und Jesus öffnet diesen beiden Jüngern seine Tür. Ich gebe zu, wenn ich mir Jesus immer so als Mensch vorstelle, dann habe ich so ein Bild im Kopf, dass Jesus mit seiner Schar von Jüngern so durch die Gegend wandert, so als Wanderprediger, ne? Tunika drüber, Sandalen an. Aber mehr so, wenn ich jetzt mal ein bisschen flapsig sein wollte, mehr so Landstreicher. Kein fester Wohnsitz. Hatte er aber. Darüber macht man sich nie so Gedanken, weil Jesus ja auch tatsächlich viel unterwegs war. Er ist ja wirklich durch ganz Galiläa, durch Samarien und so weiter gezogen nach Jerusalem und war auch die Zeit, die wir von Jesus berichtet wissen in den Evangelien, da war er die meiste Zeit unterwegs. Aber es gab auch ein Leben davor und da hatte er logischerweise eine Wohnung, wo er wohnte. Die beiden Jünger gehen nun also mit, diese beiden Jünger von Johannes, und Jesus öffnet ihnen seine Tür. Und daraus erwächst etwas. Einen ganzen Tag verbringen die beiden Männer bei Jesus zu Hause. Sie lernen ihn kennen, bekommen von Jesus mal ein Glas Wasser eingeschenkt. Essen vermutlich zusammen, scherzen, lachen, reden, hören von ihm, was ihm wichtig ist, beobachten ihn. Und am Ende des Tages geht einer dieser beiden Jünger nach Hause und erzählt seinem Bruder ganz aufgeregt, wir haben den Messias gefunden. Ist das nicht fantastisch? Da wird nichts berichtet, da ist kein Wunder passiert, da ist keine keine große Lehrpredigt, nichts, das irgendwie so wichtig wäre, dass Johannes es berichtet, aber einer dieser beiden Jünger nach diesem Tag mit Jesus geht ganz aufgeregt nach Hause und berichtet seinem Bruder, wir haben den Messias gefunden. Und Fun Fact, dieser Bruder, dem das erzählt wird, das ist ein Mann namens Simon, der später Petrus heißt und der Vater der Kirche wird. Was heißt es, Türen zu öffnen? Wenn wir als Gemeinde sagen, natürlich wollen wir Türen öffnen, dann sind diese beiden Verse aus dem Johannesevangelium so etwas wie eine ganz simple Anleitung dafür, was es bedeutet, Türen zu öffnen. Und zwei Punkte will ich uns vielleicht ins Gedächtnis rufen, weil wir sie bestimmt schon irgendwie kennen. Türen auf heißt als erstes, Leben zu teilen. Und das mit aller Konsequenz. Türen auf heißt, Leben zu teilen. Und das mit aller Konsequenz. Wisst ihr, Gottesdienste sind wunderbare Veranstaltungen. Die Gemeinde trifft sich, wir beten zusammen, wir hören auf Gottes Wort, brechen Brot zusammen und gestalten unsere Gottesdienste so einladend wie möglich. Und Gäste kommen und wir kommen und genießen unsere Gottesdienste. Wunderbar. Menschen, die aber das erste Mal über diese Schwelle kommen, werden Gott vermutlich aber erst dann kennenlernen, wenn sie euch kennenlernen. Und da sind die übrigen 166 Stunden der Woche deutlich ausschlaggebender als die beiden Stunden am Sonntag. Ich habe gegoogelt, 168 Stunden hat eine Woche. Ich hätte es auch rechnen können. Aber die übrigen 166 Stunden sind da deutlich wichtiger. Leben zu teilen heißt, Stärken und Schwächen zu zeigen, sich so zu geben, wie man ist. Niemand interessiert sich für unsere schöne, fromme Sonntagsfassade. Die ist leicht zu polieren und zu erzeugen. Dann machen wir uns schick, ziehen das gute Hemd an, gehen zum Gottesdienst, haben vorher noch die Schuhe sauber gemacht. Und dann sitzen wir da und können ein schönes Bild von uns abgeben. Das ist leicht zu machen, aber wie du mit Niederlagen umgehst, wie mit den Verletzungen des Lebens, welche Rolle Gott für dich in den wunderbaren Momenten des Alltags spielt und wie dein Glaube aussieht, wenn du zu Hause die Tür öffnest, das interessiert die Menschen. Da wird es nämlich spannend. Und wäre es nicht absolut fantastisch, wenn Menschen uns hier im Gottesdienst besuchen und euch zu Hause besuchen und dann nach Hause gehen und sagen, ich weiß, wer der Messias ist. Ich habe ihn da gefunden. Wäre das nicht absolut fantastisch? Türen auf heißt also, Leben zu teilen. Und das ist so ein leichter Satz, aber das ist eine große Herausforderung. Menschen die Türen zu öffnen, dass sie einen beobachten können. Das ist ja, ich weiß noch, als ich im Praktikum war fürs Lehramtsstudium, war ich an einer Schule. Und es ging darum, wir sollten einfach spontan fragen, hey, im Kollegium, darf ich bei dir mit in die Stunde, um einfach nur mal zu sitzen und zu beobachten? Würde ich ja denken, ist doch total easy peasy. Na klar, öffnet mir ein Lehrer die Tür, dass ich seine Stunde oder ihre Stunde mal mit beobachten kann. Denkste Puppe. Als Student, der von der Uni kam, der die ganze Theorie schön drin hat. Ich erinnere mich an eine Lehrerin, da hast du förmlich den Schweiß gesehen, der ihr auf die Stirn kam, als ich sie einfach spontan fragte, darf ich in deine nächste Stunde mit rein? Weil das natürlich bedeutet, ich sehe, wie sie unterrichtet. Und jeder Lehrer weiß, dass es einen großen Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis gibt. Wie bereite ich theoretisch eine Unterrichtsstunde vor und was passiert in der Praxis? Das weiß auch jeder andere Beruf. Wahrscheinlich, dass es da einen Unterschied gibt und du hast förmlich gesehen, wie ihr der Schweiß auf der Stirn ausbrach. Was macht der dann? Was erzählt der den anderen Kollegen, wenn der sieht, wie ich meinen Unterricht mache? Hält der mir womöglich einen Fehler vor? Darum ging es mir gar nicht. Ich wollte wirklich nur gucken, wie sieht eine Stunde im Alltag aus? Wie geht ein Lehrer damit um, eine Lehrerin, wenn hinten die letzte Reihe wieder Rambazamba macht und man denkt, alles andere passiert gerade, nur kein Englischunterricht oder Politikunterricht? Leben teilen. Türen auf heißt Leben teilen. Und zwar In jedem Augenblick. Nicht dann, wenn die Fassade hochpoliert ist. Türen auf heißt auch, Offenheit zu leben. Diese Erinnerung ist eigentlich gar nicht nötig, meinst du vielleicht. Natürlich heißt Türen auf auch offen zu sein für jedermann. Logisch. Offenheit bedeutet aber, nicht du suchst aus, wer durch die Tür tritt. Es gibt in der Gemeinde keine Einlasskontrollen. Und die Antwort ist total simpel, weil Gott jeden zu sich kommen lässt und für jeden gestorben ist am Kreuz. Punkt. Offenheit zeigt sich übrigens nicht daran, wie sehr wir Menschen willkommen heißen. Das ist nämlich total einfach. Offenheit zeigt sich daran, wie einladend wir noch sind, wenn wir die Menschen kennengelernt haben. Wie offen sind wir zum Beispiel über Meinungsunterschieden? Gebe ich gerne zu, das ist was, was mich total triggert. Und wir sagen ja immer, wir sind offen für jeder Mann und jeder Frau, aber wir kennen ja die letzten Jahre, die passiert sind um uns herum. Wie häufig hast du es beobachtet? Bei Freunden, bei Bekannten oder sogar bei dir selbst? Dass Kontakte, Freundschaften abgebrochen, unterbrochen sind, weil es so krasse unterschiedliche politische Ansichten oder gerade unterschiedliche Ansichten rund um das Thema Corona gab. Von wie viel Kontaktabbrüchen weißt du? Und da fallen mir etliche ein. Auch in Gemeinden. Ich sage es euch ganz offen, ich bin da auch mega herausgefordert. Mein Trainingspartner, der mit mir immer dienstags die Kurse mitmacht, hat in einer bestimmten Hinsicht so eine fundamental andere Ansicht als ihn. Und neulich haben wir uns richtig, habe ich ihm gesagt, was er für einen Schwachsinn labert. Und ich wurde richtig wütend, weil mich das wütend gemacht hat, was der da erzählt hat. Und dann aber offen zu bleiben und zu sagen, nein, ich breche nicht den Kontakt ab, auch wenn ich denke, dass du kompletten Schwachsinn schwurbelst. Umgekehrt denkt das vermutlich auch. Offenheit zeigt sich nicht, dass wir jeden Menschen willkommen heißen. Offenheit zeigt sich dann, wenn wir den Menschen gegenüber noch einladen und offen sind, wenn wir sie kennengelernt haben. Ich kenne jetzt eure inneren Widerrede, eure inneren Widerstände, die sich wahrscheinlich schon brodelnd unter der Oberfläche breit machen. Ich kenne das, denn ich bin ein klassischer Deutscher, so wie ihr. Alles hat ja seine Grenzen, ne? Alles hat ja seine Grenzen. Man soll sich ja nicht ausnutzen lassen. Man muss nicht jeden geschwurbelten Mist sich da draußen ja geben. Die Spinner da draußen dürfen ruhig unter sich bleiben. Die brauchen nicht zu mir kommen. Aber es ist doch interessant, dass dann, wenn wir diesen Ruf Türen aufhören, gleich an die Ausnahmen denken, die für uns gelten könnten, dass wir es nicht machen müssten. Türen auf heißt Leben teilen und Türen auf heißt Offenheit leben. Leben zu teilen und Offenheit zu leben, das ist eine immerwährende Anstrengung. Ja, vielleicht, aber vergessen wir nicht, Jesus hat uns, und das ist das, was in diesen beiden kurzen Versen drin steht, Jesus hat uns zuerst die Tür zu sich selbst geöffnet. Und wegen dieser gelebten Offenheit, die wir auch heute noch dank der Bibel und dank seiner Gemeinde erleben können, kommen Menschen zu der Erkenntnis, ich habe den Messias gefunden. Ist das nicht wunderbar? Und die ewige Anstrengung bleibt, Offenheit wirklich zu leben. Türen auf bedeutet, Leben zu teilen und Offenheit zu leben. Ich möchte heute aber die Perspektive zu dem Thema Türen auf noch ein wenig verbreitern, noch ein wenig weiten. Es gibt eine Stelle in der Offenbarung, in der es auch um offene Türen geht. Und ich lese uns mal einen Vers vor. Ihr, ganz viele von euch werden den kennen. Offenbarung 3, Vers 20. Hör doch, sagt Jesus dort, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Ganz viele von uns kennen diesen Vers. Er wird ganz häufig benutzt, wenn es darum geht, Menschen zu Christus einzuladen. Dann sagen wir ihnen, Und das ist ein wunderbares Bild. Jesus steht an deiner Herzenstür und er klopft an und er will eingelassen werden und mit dir das Leben teilen. Hundertprozentig richtig. Und diese Einladung gilt heute für dich, wenn du noch nie etwas von Jesus gehört hast. Dann steht er an deiner Tür und klopft an und sagt, ich will rein. Und so richtig es ist, dass Jesus an der Tür steht und anklopft, und so richtig es ist, dass wir diesen Vers Menschen mitgeben, um ihnen deutlich zu machen, dass Jesus mit ihnen Leben teilen möchte, genauso richtig wie das ist, genauso richtig ist es, dass das eine total verkürzte Aussage dieses Verses ist. Denn dieser Vers steht in einem ganz bestimmten Kontext. Dieser Vers ist nicht gerichtet an Menschen, die Jesus nicht kennen. Dieser Vers ist von Jesus an eine Gemeinde geschrieben. Dieser Vers richtet sich an Menschen, die Jesus kennen, die Jesus bereits nachfolgen. Und jetzt lese ich uns ein paar mehr Verse, Offenbarung 3, 15 bis 17 und 19 bis 20, beziehungsweise ich nehme nochmal den 14 mit rein, damit ihr den Kontext ein bisschen versteht. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea, es geht also an eine Gemeinde. Eine Gemeinde, wie wir es sind. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea, so spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung, und das ist Jesus. Ich kenne deine Taten, liebe Gemeinde. Ich kenne deine Taten. Und jetzt kommt's. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ein ganz drastisches Bild. An diesem Ort Laodicea ging ein Fluss vorbei. Da flossen zwei Arme zusammen. Und einer war gespeist von warmen Quellen. Da gab es warme Quellen am Fluss. Einer war frisches, kaltes Bergwasser. Das Wasser, das an dieser Stadt vorbeikam, war lauwarmes Wasser. In Zeiten, in denen du das Trinkwasser aus dem Fluss holst und du hast lauwarmes Wasser, das spuckst du wieder aus, das will keiner trinken. Wärst du doch heiß oder kalt, aber du bist lauwarm. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Aber alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie auch streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Diese Verse richten sich an uns. An Menschen in einer Gemeinde. Über diese Verse sagte ein Pastor mal in seiner Predigt, auch wir haben Jesus einmal in unser Leben gelassen, aber wir neigen dazu, ihn durch die Hintertür wieder rauszukomplimentieren. Wisst ihr, dass sich unser religiöses Leben in frommen Routinen ausdrückt, das kennen wir alle. Und es gibt sehr gute Routinen. Dieser Gottesdienstbesuch ist vielleicht genau einer dieser Routinen. Das sind Routinen, die uns helfen. Wir nehmen hier auch das Abendmahl. Wir beten zusammen zu Hause vor den Mahlzeiten. Wir beten morgens oder abends. Du kennst deine eigenen Routinen. Man fährt einmal alle 4 oder 6 Wochen nach Witten zum Worship-Café. All das sind gute, fromme Routinen, die uns Halt geben in Zeiten, in denen wir das brauchen. Es gibt aber auch diese leeren Routinen, in die wir uns flüchten, weil die Beziehung etwas erkaltet ist. Dann machen wir morgens die Musik an, weil wir es immer anmachen, die Lobpreismusik, aber wir singen eigentlich nicht mit. Dann gehen wir in den Gottesdienst, weil wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber wir sind eigentlich nur körperlich anwesend. Wir gehen zu den Gebetstreffen und sprechen die Worte mit, aber hören eigentlich gar nicht zu, weder auf unsere Worte noch auf die, die Gott vielleicht antwortet. Das will keiner, dass so etwas passiert, und doch passiert es immer wieder. Uns allen. Und dann steht Jesus vor deiner Herzenstür und sagt, Hey, ich bin da. Lass mich rein. Ich will mit dir leben. Dann steht Jesus vor deiner Herzenstür und klopft und will wieder rein. Diese Lauheit, die sich immer mal wieder einschleicht, die ist sprichwörtlich zum Kotzen. Wäre sie mal heiß oder wenigstens komplett kalt, dann könnte man mit irgendwas arbeiten, aber diese Lauheit, bah. Wisst ihr, Beziehungen, Freundschaften gehen in den meisten Fällen nicht kaputt, weil plötzlich unüberbrückbare Streitigkeiten im Raum stehen. Gemeinden spalten sich nicht, weil plötzlich die großen theologischen Streitfragen auf dem Tisch liegen und man absolut nicht auf einen Nenner kommt. Das passiert auch, aber häufiger ist es so, dass Beziehungen, ob in Gemeinden, ob in Familien, in Freundschaften, deswegen kaputt gehen, weil sich irgendwie eine Lauheit, eine Gleichgültigkeit gegeneinander einschleicht und man sich gegenseitig nicht wichtig genug nimmt, wirklich in allen Lagen des Lebens füreinander da zu sein. Lauheit und Gleichgültigkeit sind der Tod für jede Beziehung und das gilt auch für unsere Beziehung zu Jesus. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Wir, Gemeinde Heiligenhaus, uns geht es so gut. Wir haben stabile Besucher, wachsende Besucher. Wir haben auch Gelder auf dem Konto. Wir haben ein gutes Haus. Wir können uns das alles leisten. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, bedauernswert arm, blind und nackt. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Jesus gibt noch einen Rat mit: Kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde. Dann bist du wirklich reich. Und kaufe weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kaufe außerdem die Salbe und streich sie auf deine Augen, dann sollst du klar sehen können. Heißt also, lass mich immer wieder und immer wieder in allen Bereichen, in allen Dimensionen der Grund deines Reichtums sein. Türen auf. Das ist auch eine Mahnung an uns, uns immer wieder zu überprüfen, wie es denn um unsere Beziehung ausschaut. Und das soll jetzt nicht fordernd klingen, nicht nach erhobenem Zeigefinger. Die Beziehung zu unserem lebendigen Schöpfer, die Beziehung zu Jesus Christus ist aber die wichtigste Beziehung im Leben eines jeden Menschen, wenn er der ist, der er sagt, dass er ist. Die Beziehung zu Jesus Christus ist die wichtigste Beziehung im Leben eines jeden Menschen, ob er sich komplett dafür oder komplett dagegen entscheidet, aber es ist die wichtigste Entscheidung, wenn er der ist, der er sagt, dass er ist. Und er klopft nicht an, weil er Maßregeln oder uns unsere Fehler vorhalten möchte. Er klopft an, weil alle, die ich liebe, weise ich zurecht. Vers 19. Gott ist die Beziehung zu dir so wichtig, dass er sich nicht mit Lauheit abgibt und mit Lauheit abgeben möchte. Es geht um ein ganzes Leben. Es geht um echte Gemeinschaft. Ich werde mit dir das Mahl einnehmen und du mit mir, steht in Vers 20. So wichtig bist du ihm, dass er für dich an das Kreuz ging. Das ist lebendige Leidenschaft. Das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit und Lauheit. Und dazu lädt er uns ein. Erinnere dich, du bist mir so wichtig. Ich bin an das Kreuz gegangen und wenn ich mit dir zusammenkomme, will ich wieder dieses Mal mit dir feiern, dass du jedes Mal erkennst, wie wichtig du mir bist. Wir alle kennen diesen Anspruch und haben vielleicht auch noch diese Sehnsucht nach diesem Feuer der ersten Tage, als wir uns frisch bekehrt haben, als wir frisch etwas von Jesus begriffen haben, als die Welt uns offen stand und wir gedacht haben, jetzt laufen wir los und erzählen es jedem, der es hören möchte oder nicht, dass Jesus ihn liebt und wir waren voller Energie und Leidenschaft und hätten auf die ganze Welt losstürmen können. Und wir kennen diese Sehnsucht nach diesem Leben mit Jesus. Ich vermute, da geht es euch so wie mir. Wir kennen diese Sehnsucht und wir möchten immer und immer wieder eigentlich angesteckt werden davon und sie leben. Und Gott den Raum in unserem Leben geben, den er verdient. Und dann kennen wir den Alltag in unserem Leben, der irgendwie kommt und uns einlullt und Erfordernisse hat und von uns Dinge verlangt, Zeit verlangt, Einsatz unserer Mittel und Ressourcen verlangt, der uns einnimmt. Und wir merken immer, dass wir an dieser Sehnsucht und an diesem Wunsch, irgendwie mit Jesus komplette Sache zu machen, scheitern. Aber ihr Lieben, dieses Scheitern gehört zum Leben in der Nachfolge dazu. Und ich will lieber 100-mal oder 1000-mal dieses Scheitern haben an dieser Sehnsucht, als aufzuwachen mit einem Gefühl der Lauheit und Gleichgültigkeit, dass es mir egal wäre. Ich will lieber mich 100-mal oder 1000-mal ärgern, dass ich irgendwie heute in meiner Nachfolge versagt habe und nicht das gemacht habe, was mir eigentlich wichtig ist, als aufzuwachen und zu merken, es ist mir egal. Und deshalb klopft Jesus an deine Herzenstür und will rein, rein in dein Leben, rein durch die offene Tür deines Herzens. Türen auf. Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang der Predigt. Wir wollen unsere Türen weit öffnen, damit Menschen uns und durch uns Jesus kennenlernen können. Wir wollen Leben teilen und Offenheit leben, damit Menschen hier rausgehen und sagen können, ich habe den Messias gefunden. Türen auf ist aber auch eine Erinnerung an uns selbst. Halte ich meine Türen, meine Herzenstüren offen für Jesus? Lasse ich mich von ihm noch verändern? Und an welcher Stelle müsste ich vielleicht meine Herzenstür mal wieder weit aufreißen, damit Jesus einziehen kann? Ich weiß, dass wir alle diese Sehnsucht danach haben, dass die Beziehung zu Jesus so lebendig ist wie am ersten Tag. Und ja, der Alltag nimmt uns wieder ein, immer wieder ein und es schleicht sich immer wieder so eine Lauheit ein, aber Gott sei Dank, Jesus steht an deiner Tür und liebt dich wie am ersten Tag und will bei dir rein immer wieder, denn, hörst du nicht, ich stehe an deiner Tür und klopfe an.